es gibt definitiv schon mal Situationen, in denen es eng wird und man sich durchaus mal bedroht fühlt, wenn man Schüler bittet, er soll beiseite gehen und er tut's nicht.
Nah und direkt, ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Nah und Direkt. In dieser Ausgabe geht es um das Bildungssystem bei uns, denn die Schullandschaft in NRW ist immer wieder ein Aufreger. Mal geht es um Lehrermangel, dann um völlig heruntergekommene Schulen und die fehlende Digitalisierung. Und es gibt an einigen Schulen auch noch ein gewisses Gewaltproblem. Die Zahlen sind dort steigend. Zuletzt gab es laut Landeskriminalamt einen Zuwachs von fast 15% bei Gewalttaten gegenüber Lehrern. Aber warum hapert es an so vielen Stellen in unserer Schullandschaft? Warum dauert es oft Jahre, um Schäden an Schulen zu beheben? Und woher kommt diese Verrohung der Schüler? Mein Name ist Jan Reckweg und ich spreche darüber mit Julia Gajewski. Sie leitet die Gesamtschule Bockmühle in Essen und der WAZ-Redakteurin Ute Schwarzwald. Ich begrüße euch und auch an unsere Zuhörer noch einmal ein Hallo. Julia, du bist jetzt seit 2013 Schulleiterin der Gesamtschule Bockmühle und bei euch an der Schule sind ja auch einige Baustellen zu sehen. Was sind denn so die Probleme an eurer Schule?
Also in der Einleitung hast du die eigentlich alle beschrieben. Also alles, was man sich an Problemen vorstellen kann, findet bei uns statt, aber nicht so. Ich soll mal sagen, es wird nicht von uns so defätistisch wahrgenommen, dass wir aufhören zu arbeiten, sondern sie sind halt da, sie müssen benannt werden, als erstes dann akzeptiert werden, dass die so da sind und dann muss man dran gehen, die zu ändern.
Ute, du hast dich ja bei der WAZ in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Schule auseinandergesetzt und in einem Artikel auch über die Bockmühle geschrieben. Wie hast du denn die Situation vor Ort empfunden?
Ich bin, als ich hingekommen, ich wusste, das war eine Schule, die 1972 erbaut ist. Ich wusste, dass 70% der Schüler Migrationshintergrund haben, dass 80% mit Hauptschulempfehlungen kommen, 60% der Familien der Schüler, die die Schule besuchen, von Hartz IV leben, dass es viele mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gibt, und war trotzdem erschreckt von dem, was ich da erlebt habe. Also ich bin super freundlich empfangen worden, habe ich dir auch schon erzählt. Sagen, ich kam da rein, eine Horde von Jugendlichen stürmte aus der Schule raus und stürmte auch wieder zurück, als sie sahen, dass ich zum Eingang steuert und haben mir die Tür aufgehalten, gefragt, ob ich was suchte, ob sie mir helfen konnten. Ich bin da auf sehr engagierte und leidenschaftliche Lehrer getroffen und habe dann aber auch erfahren, dass 15 Stellen waren es damals noch unbesetzt sind, weil viele Lehrer nicht an die Schule waren. Und das Schlimmste war halt der Zustand des Gebäudes. Also die Tür zu Frau Gajewskis Büro ist so eine Pressspannplatte, die von ihrem Stellvertreter auch. Dann habe ich erfahren, da ist mal wieder eingebrochen worden, da war ein Einbrecher mit der Axt dran und dann wartet man darauf, dass eine neue Tür kommt, die kommt aber nicht. Die Klos stinken ungemein. Es gibt ganze Bereiche in dieser Schule, die sind komplett gesperrt, weil da Wasserschäden sind. Da quellen die Dämpfstoffe aus der Wand, die Leitungen liegen bloß, da kann keiner mehr hingehen. Ja, ich fand's schlimm. Also ich hatte es mir nicht so vorgestellt.
Also ich kenne es auch noch aus meiner Schule, dass da mal vielleicht irgendwie ein WC-Defekt ist oder ein Waschbecken nicht funktioniert hat. Aber als ich das so mit den Türen und so gehört habe, das konnte ich dann in dem Sinn auch nicht nachvollziehen. Aber ich war auch in einem anderen Bundesland auf der Schule.
Naja, die Tür haben wir wieder. Und die Verkleidung der Tür. Es ist halt so wenig wertschätzend, wenn man da so eine Pressplanplatte drauf nagelt, dann ist die Tür wieder in Funktion, aber wie sieht denn das aus in einem Verwaltungsgang? Wir haben es inzwischen gestrichen.
Super. Aus eigenen Geldern?
Ja, natürlich.
Jetzt ist ja so, dass im Stadtrat jetzt jüngst über einen Neubau der Schule gesprochen worden ist. Was ist da dann da genau rausgekommen? Also bekommt ihr jetzt eine neue Schule und wird die auch nach euren Wünschen aussehen?
Ja, das werden wir noch sehen. Also neue Jahr ist vom Rat beschlossen in der letzten Ratssitzung, ich glaube am 30.10. war es. Und da wird auch viel Geld in die Hand genommen, ist mit 92 Millionen verankert, was sich wahnsinnig viel anhört im Vergleich. Gustav Heinemann ist, glaube ich, bei, ich sage nur Pi mal Auge, 48 Millionen oder so. Man muss aber bedenken, dass wir ein asbestverseuchtes Gebäude haben, was ja abgerissen werden muss am Ende und wahrscheinlich verschlingt es die Hälfte der Kosten
für den
Abriss. Mhm. Deswegen relativiere ich das so ein bisschen. Also erstmal Neubau ja, dann auch ein bisschen kleiner werden. Also wir sind ja achtzügig, das heißt wir fangen mit 8 5. Klassen gleichzeitig an. Wir werden mit 6 5. Klassen gleichzeitig anfangen. Insofern braucht man auch ein bisschen weniger, aber eigentlich geht es aus diesem Standort Altendorf so ein für mich Vorzeige-Quartiersmodell zu machen. Da gibt es ganz viele Ideen und die kosten alle Geld. Und da müssen wir mal gucken, dass wir möglichst viele davon umsetzen.
Was sind das für Ideen, die ihr da so habt?
Naja, Quartiersentwicklung, also Altendorf gehört ja zu den Stadtteilen mit erhöhtem Erneuerungsbedarf, also in Übersetzung Brennpunkt mit allem, was man sich darunter vorstellt. Das ist nur ein Teil von Altendorf. Die äußeren Bereiche sind sehr schön, der innere Bereich eben nicht. Also kein schönes Wohnumfeld, viele Hartz-IV-Empfänger, hohe Kriminalitätsrate und die Anzahl der Alleinerziehenden ist hoch, was wieder viel Armut bedeutet. Also unterm Strich ein Armutsstadtteil. Und wenn ich den aufwerten will, dann reicht es nicht, da ein schönes Schulgebäude hinzusetzen, wo dann keiner hingeht. Also wir haben ja nicht das Problem, dass wir zu viele Anmeldungen haben, sondern eher zu wenig. Dann muss ich halt mit dem Stadtteil vernetzen und muss ein wertschätzendes und schönes Angebot schaffen. Also nicht nur in Stahl und Beton bauen. Da muss sowas hin wie ein Riesenspielplatz, der herausragend ist, der auch nicht nur aus Stahl besteht, wie so viele Spielplätze, sondern wo viel mit Holz gemacht wird, wo eine Kita hinkommt, wo eine Anbindung an eine Grundschule hinkommt und so weiter. Wo man sich mal überlegt, ob man nicht eine Schule entwickelt, die von der 1. bis zur 13. Klasse die Schüler begleitet, weil wir ja E-Beziehungsschule sind und das die Basis unserer Arbeit ist. Also das wird ein Riesenbrocken und ein sehr interessanter. Ich bin sehr gespannt
darauf. Schönes Beispiel fand ich, war der Vorschlag, da auch ein Schwimmbad mit dem Neubau zu bauen, was dann an Nachmittagen oder an Wochenenden, wenn die Schule es nicht mehr braucht, offen ist für den Stadtteil, weil in dem Stadtteil eben auch viele Kinder leben, die nicht schwimmen können, weil sie nicht wissen, wo sie es lernen können vielleicht. Und wenn so ein Schwimmbad, Hallbad vor Ort ist, geht man da vielleicht gerne hin. Ne?
Ich glaube auch, dass man es bezahlen kann im Bau, aber der Erhalt ist immer das Problem, ne? Die Kosten des Erhaltes, aber ich habe ja jüngst gelesen in einer Zeitung, die sich WAZ nennt, dass Kinder 2 Jahre auf einen Schwimmkurs warten müssen und unsere Tochter ist 5 und hat das Seepferdchen, weil wir uns drum kümmern und es braucht halt Angebote, ne?
Also es soll quasi so ein Leuchtturmprojekt in dem Sinne auch sein, das quasi noch auf den Stadtteil mit ausstrahlt.
Ja, auf jeden Fall. Und es müssen halt so natürliche Verbindungen mit den Menschen aus dem Stadtteil sein. Und ein Schwimmbad ist eine, da geht man hin. Da gehen Senioren hin, da gehen bestimmt Lehrer hin und gehen schwimmen vor der Schule. Da gibt's Kurse abends, das ist bis 10 geöffnet, das hat was von sozialer Kontrolle, das macht irgendwie Sinn. Und nicht so irgendwelche Projekte, wo dann aber keiner hingeht und die dann leer laufen, wie es so oft vorkommt.
Wie ist das denn allgemein mit Schwimmunterricht?
Ja, so weit wie die Stadt Zeiten für Schwimmen vergeben kann. Also wenig. Also in einem Jahrgang, wir machen das jetzt im 6., gibt es für eine Klasse ein halbes Jahr eine Stunde Schwimmen.
Okay, krass.
Das war es im Laufe der Schulzeit und wir können natürlich die curricularen Bedingungen für Sport, wir haben ja auch einen Leistungskurssport, gar nicht erfüllen. Also weil es zu wenig Schwimmbäder, zu wenig Schwimmzeiten gibt.
Und wenn so eine Lehrerin mit ihrer Klasse zu einem Schwimmbad fahren muss, was weiter weg ist, kostet das natürlich Zeit, ne? Also ist das Schwimmbad vor Ort, bleibt mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht, ne?
Ja, also ich hatte Schwimmen in der Grundschule und dann auch in der weiterführenden Schule und wir mussten halt in der Grundschule, das war in einem kleinen Dorf, musste ich dann halt auch mal im Bus, sind wir dann extra in die Stadt gefahren zum Schwimmen. Da habe ich es auch mehr verstanden, aber jetzt so an der weiterführenden Schule war das eigentlich nie ein Problem, Schwimmunterricht durchzuführen.
Aber das Problem haben wir nicht alleine, ne? Das haben alle unabhängig von der Schulform.
Ja, die Bockmühle in ganz NRW bröckeln ja die Schulen zum Teil ganz schön auseinander. Dann gibt es jetzt aktuell auch so einen Zusammenschluss von Schulen zur Initiative Schule hoch 3. Was ist das genau?
Ja, also es gibt eine Vertretung für alle Gesamtschulen, die GGG, die Gemeinnützige Gesellschaft der Gesamtschulen. Und innerhalb dieser Vertretung hat sich eine Gruppe, zu der ich auch angehört habe, gebildet, die gesagt hat, es gibt Schulen mit noch mehr Problemen als andere. Wir tun uns zusammen, weil wir haben ein Motto, Ungleiches soll ungleich behandelt werden. Wir haben schwierigere Kinder, Kinder, die mehr erzogen werden müssen, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, um irgendeine Form von halbwegs gerechtem Lernen hinzukriegen oder eine Möglichkeit der Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Und dazu brauchen wir mehr als andere. Und inzwischen sind wir 25 Schulen, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist natürlich auch ganz schön viel. Es sind ja ganz schön viele Kinder, die wir vertreten. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Stimme für unsere Schüler und Schülerinnen sein, weil die ihre politische Teilhabemöglichkeit im Grunde nicht wahrnehmen können. Also das ist kein Vorwurf, sondern im Gegenteil, wir wollen denen helfen, ihnen Dinge zu ermöglichen. Und da gibt es jetzt ganz konkrete Forderungen. Also natürlich mehr Personal, natürlich, und das trifft jetzt gerade uns auch, möchten wir, dass das Land die Gelder nicht den Kommunen zur Verfügung stellt und sagt, macht mal, sondern gezielt in Bauprojekte wie unsere Schule in Dieburgmühle investiert, ja, um auch entsprechend den Stadtteilen zu helfen. Dazu gehört jetzt nicht nur Geld, da gehört für meine Begriffe auch Know-how, und man kann nicht immer den Kommunen vorwerfen, was sie alles nicht schaffen. Dann muss man sie auch entsprechend unterstützen.
Aber an sich sind ja eigentlich durch Bund und Länder erstmal genug Gelder auch vorhanden. Also als Beispiel jetzt gute Schule von der vorherigen Landesregierung. Dann gibt es das kommunale Investitionsförderungsgesetz vom Bund und diese Schulpauschale vom Land. Warum dauert es dann oft Jahre, bis mal was passiert? Also in der Vergangenheit ist da viel verschlampt worden?
Ja, ich bin nicht die Expertin in diesem Bereich. Da müsste hier der OB sitzen, ne, von Essen, und könnte das vielleicht ein bisschen besser beantworten. Also ich nehme nur wahr, die Kommunen müssen ja sparen, bauen also Stellen ab, um zu sparen, benötigen dann aber diese Stellen, ich mache es mal einfach, so wie ich verstanden habe, um mit diesem Geld überhaupt umgehen zu können. Dann braucht man Handwerker, und auch das ist bekannt, dass man ewig warten muss, bis man einen kriegt, nicht nur als Privatmensch, sondern gerade bei Großaufträgen, die natürlich dann entsprechend ausgeschrieben werden müssen. Das ist ein einzigartiges Dilemma für meine Begriffe. Also wenn ein Land wirklich unterstützen will, dann wirft es nicht so Brocken hin, auch wenn ich das jetzt gemein sage, sondern sagt, okay, die Kommunen brauchen uns und die brauchen unser Know-how, und wir kümmern uns um Gelder und Personal, um mit dem Geld auch umgehen zu können. Wäre jetzt für mich sowas wie sozialdemokratische Grundlage, also dass man sich gegenseitig hilft. Und ich nehme das nicht so wahr.
Ute, wie hast du das?
Also die Verbände und Gewerkschaften kritisieren ja, dass bislang so viel punktuell gefördert wurde. Dass zum Beispiel dieses Talentschulkonzept der Landesregierung, 20 sind es, glaube ich, im Moment Schulen mit besonderem Bedarf, also Brennpunktschulen, besonders gefördert werden. Die kriegen mehr Lehrer, mehr Stellen, die werden bei Sanierungen bevorzugt behandelt. Dass das ein Konzept ist, was eigentlich auf alle ausgeweitet werden müsste. Das reicht nicht, da nur 20 Schulen zu befördern. Deswegen ist es ein schlechtes Konzept, weil also es müsste auf alle Brennpunktschulen ausgeweitet werden.
Naja, und das ist eins, wo man sich bewerben muss. Und
ihr sagt, ihr habt gar keine Zeit gehabt, euch zu bewerben für sowas.
Ne? Nee, wir haben es tatsächlich nicht gewollt. Wir haben Schulkonferenzbeschluss gefasst dazu, weil wir gesagt haben, Bildung ist kein Wettbewerb. Also wir sind benachteiligt an allen Ecken und Enden und müssen uns jetzt auch noch bewerben, um etwas zu bekommen, was uns zusteht. Und wenn ich dann eine Kollegin aus Wuppertal, die erzählt, das Nachbargymnasium mit altsprachlichem Schwerpunkt ist Talentschule, dann verstehe ich nicht mehr so ganz, was das soll. Denn es geht doch um die Kinder, die jetzt gerade nicht die Bildungsnähe zu Hause erfahren, sondern die anderen. Also ist schon ein bisschen schräg.
Also ich fand das sehr schön, was Julia mir beim Gespräch an ihrer Schule gesagt hat, dass sie ihr Engagement bei Schule hoch drei und dass sie jetzt mit uns spricht, dass sie, und es gab einen Unterrichtsgang, also eine Art Demonstration in der Stadt, wo auf die schwierigen Verhältnisse an der Bockmühle aufmerksam gemacht werden sollte, dass sie das nicht als Hilferuf verstanden wissen will, sondern als eine einfache Tatsachenbeschreibung. Und ihrer Ansicht nach ist es einfach die verdammte Pflicht, so sagte sie, der Landesregierung zu helfen. Das ist
ja, und auch an den richtigen Stellen und das auch in die Hand zu nehmen und die Verantwortung anzunehmen, den Kindern zu helfen und nicht sagen, jetzt bewerben wir uns mal und dann entscheiden irgendwelche anderen nach welchen Kriterien auch immer, die mir dann nicht so sinnvoll erscheinen, wenn ein Gymnasium Talentschule wird, wer das Geld bekommt und die Unterstützung.
Bildung, so weiß man heute, ist eigentlich ein entscheidender Faktor bei der Integration, ne? Und da, also das rächt sich, wenn man da jetzt kein Geld reinpackt.
Ist mir gerade eingefallen, als du mir das mit der Schule hoch 3 nochmal angesprochen hast, da gab es ja auch noch eine Mail aus Düsseldorf, hast du erhalten. Was stand da drin, Julia?
Ja, die kam ja dann über den Dezernenten. Nein, wir sollten nachweisen, oder es gab die Nachfrage, ob Unterricht ausgefallen wäre an diesem Tag. Und ja, da kann ich jetzt nur schmunzeln, weil wenn man einen Unterrichtsgang macht, dann betreuen 2 Klassenlehrer eine Klasse den ganzen Tag. Das heißt, die beiden machen grundsätzlich mehr Arbeit für diesen Tag, was dann auch so war. Was wir durchaus hatten, wir hatten relativ wenig Regen, das war jetzt ironisch, also wir waren nass bis auf die Haut und sind mit den Schülern zurück und mussten dann ein bisschen gucken, wie kriegen wir die gesund durch den Tag. Insofern haben wir schon einen Großteil der Schüler nach Hause geschickt, damit die sich warme Sachen anziehen. Oder trockene Sachen, sagen wir mal so. Und dann wäre der Unterricht zu Ende gewesen. Insofern kann man sagen, es ist eine Stunde entfallen, die aber vorher von den Lehrern doppelt abgearbeitet wurde. Okay. Das Interesse riecht ein bisschen nach, wir müssen ein bisschen Druck und Macht ausüben, damit das klar ist, wer hier die Chefs im Land sind, und da geht es mir deutlich zu wenig um Inhalte.
Aber das war eine wirklich skurrile Situation. Ja. Wir sitzen in diesem maroden Gebäude. Die Julia klettert auf die Fensterbank, um die Jalousie von Hand runterzuziehen, weil die auch nicht funktioniert. Die Pressspanplatte vor ihrer Tür, diese gesperrten Freizeiträume. Mhm. Und dann kommt da diese Mail. Ist da Unterricht ausgefallen? Und ich habe mir so gedacht, so ein halber Tag Unterrichtsausfall dürfte hier eines der geringsten Probleme sein. Ne?
Klingt dann auch auf jeden Fall, ja.
Das stimmt. Zumal es war ja alles angekündigt. Es gab ein Gespräch mit der Ministerin und war es angekündigt, was wir vorhaben zu tun. Und wir waren ja nur der Auftakt. Die nächste Aktion findet, glaube ich, Ende des Monats statt in Duisburg. Und es gibt einen Ablaufplan. Das heißt, jeder kann sehen, wer es denn lesen will, wann, wo, was passiert im Ministerium.
Ein weiteres Problem ist auch der akute Lehrermangel. Jetzt ein Beispiel von eurer Schule. Mein Stand ist da, dass aktuell quasi fast 16 Stellen fehlen. Das ist schon eine Menge für mich, wenn ich das höre, dass da bei 1400 Schüler 16 Lehrer fehlen. Gibt es nicht genug Lehrer oder schreckt die Schule einfach zu sehr ab, um dort zu unterrichten? Oder was ist das Problem?
Das ist immer so eine Frage, die kriege ich immer. Also wir waren ein bisschen weniger unterbesetzt. Nach der Korrektur waren es dann 13,5. Fair will ich auch bleiben. Es ist trotzdem unglaublich viel. Also jetzt muss ich nochmal, die Frage war, wollen die nicht zu uns übersetzt? Ne? Unser letztes Einstellungsverfahren war wenig erfolgreich. Da haben wir viele Stellen nicht besetzen können. Und das allerletzte, was wir hatten, haben wir tatsächlich alle Stellen besetzt. Das waren 5, die wir ausschreiben konnten. Das Interessante bei dem Verfahren war, dass wir Leute hatten, die gesagt haben, ich habe mich nur an Brennpunktschulen beworben und die ein großes Interesse an der Thematik hatten. Also das ist dann so das Positive an der Öffentlichkeitsarbeit, dass man doch, oder dass ich doch feststelle, es gibt immer noch Menschen, die wirklich Lust haben, in diesem Bereich Kinder zu helfen, die eine eigene Erfahrung hatten und das umsetzen wollen. Da waren wir ganz erfolgreich. Und jetzt ist auch sehr interessant, wir dürfen zum nächsten Verfahren tatsächlich 10 Stellen ausschreiben, was, wenn wir alle Stellen besetzen würde, womit wir mit 100% besetzt wären. Und das werden wir nicht schaffen. So wie die Stellen sind, kriegen wir die nicht alle besetzt. Aber das finde ich dann doch erstaunlich, weil sowas habe ich in den 6 Jahren oder 7 Jahren fast Schulleitertätigkeit noch nicht erlebt, dass man genau die Anzahl von Stellen zugewiesen bekommt, die auch die Unterbesetzung bedeutet. Das ist immer weniger gewesen. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt jetzt.
Okay, wollte ich gerade fragen, ob du eine Idee hast, wie das auf einmal…
Überhaupt keine.
Okay.
Es war eine Lehrerin, mit der ich da gesprochen habe, die sagte, sie hat sich bewusst für so eine Schule entschieden, hat ein Referendariat gemacht in Marxloh und ist dann bewusst hier nach Altendorf gegangen, weil sie sagt, es wäre eine sinnvollere Arbeit, wenn man die Kraft hätte, das zu stemmen. Das war nicht bezeichnet. Und sie sagte, die ersten Jahre seien wirklich schwierig. Es wird dann schön ab Klasse 7, 8 oder so. Sie erzählte von irgendeiner Klassenfahrt, wo die Schüler dann auf einmal morgens völlig unaufgefordert den Frühstückstisch gedeckt hätten. Das war irgendwie so ein…
Habe ich nie gemacht, muss ich gestehen, bei Klassenfahrten.
Tolles Erlebnis.
Ute, jetzt ist ja so, hast gerade schon angesprochen, dass du auch mit ein paar Lehrern gesprochen hast. Kann mir jetzt allerdings auch vorstellen, jetzt so, wenn wir da in der Schule unterwegs sind. Ich komme dann aus der Pause wieder, jetzt als Beispiel, konnte quasi nur im Schulflur mich aufhalten, weil es A, geregnet hat und B, diese Pausen bzw. Freizeiträume alle gesperrt sind, weil sie quasi auseinanderfallen bzw. marode sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Motivation im Unterricht auch noch wirklich hoch ist, weil das ja schon komprimiert im Flur rumhängen. Ich kannte das auch noch von früher. Dann steht man da und kommt nicht raus und kann sich nicht abschalten vom Unterricht mal. Wie äußert sich das im Unterricht?
Na, wenn die Schüler, so stelle ich mir das vor, wenn die Schüler in den Unterricht kommen, sind die total aufgekratzt. Die sind eben in der Pause nicht runtergekommen. Also gerade so Jüngere müssen sich auch mal austoben. Die müssen rennen können, finde ich, in der Pause. Also wenn ich an meine eigenen Kinder denke, die hätte man nicht 6 Stunden auf den Stuhl packen können. Ne? Die sind aufgekratzt, die müssen vielleicht aufs Klo, die sind auch hungrig, das kommt auch dazu. Die Mensa ist riesig groß, riesig laut an der Bockmühle, aber da gibt's viel zu wenig Helfer, die Essen ausgeben. Wurde mir erzählt, die Hälfte der Schüler kriegt eben nichts. Die kommen dann hungrig in den Unterricht, müssen aufs Klo und sind aufgekratzt. Die Lehrerin sagte mir, es gibt Tage, an denen Unterricht überhaupt gar nicht möglich ist. Sie will nicht die Lehrerin sein, die vorne steht und böse guckt. Sie will eigentlich motivierenden, positiven Unterricht machen. Das gelingt nicht immer, weil einfach die Frustrationstoleranz nach so einer Pause ganz niedrig ist. Die können nichts mehr wegstecken, die Schüler.
Das, was ich so schade finde, klar haben wir auch Angebote. Wir haben so eine offene Sporthalle, wo Kinder hingehen. Da sind ja die Kapazitäten aber immer begrenzt. Will auch nicht jeder dahin. die Situation mit dem Mittagessen und dem Kiosk ist wirklich, wird immer wieder bearbeitet von der Stadt, aber ist nicht wirklich ertragreich. Wir versuchen es jetzt wieder, um mehr Kinder ans Essen zu kriegen. Es brauchen auch viele Essen einfach, damit es denen gut geht, aus unterschiedlichsten Gründen. Es brauchen alle Essen, nicht nur viele. Aber ältere gehen da anders mit um. Und wenn dann so ein Freizeitbereich seit 6, 6,5 Jahren so für einen 5., 6. Jahrgang geschlossen ist, weil es zu teuer ist, diesen Raum wieder fertig zu machen. Und das ist so ein Anknüpfungspunkt für 5er und 6er, wo Sozialpädagogen drin sind, wo man Spiele spielt, wo Ruhe ist oder mal ein Angebot gemacht wird und man auch einfach mal quatschen kann. Sind halt immer so ganz viele kleine Dinge, wo die nächsten 30 nicht betreut sind und die nächsten 50 nicht. Und dann machen wir Angebote. Wir haben von Sonderpädagogen ganz toll eine Teestube, die platzt aus allen Nähten. Die müssen Leute abweisen, wo man dann sieht, die hätten das auch gerne, so Ruhe, Gespräche. Ja, und da haben wir dann auch erstens nicht genug Räume und zweitens dann auch nicht genug noch Kapazität. Das ist ja Arbeitszeit. Ich kann nicht alles außerhalb meiner Arbeitszeit machen.
Ja, wie hat sich denn das Verhalten der Schüler denn in den letzten Jahren verändert? Also verbale Attacken sind ja so eine Sache, das kenne ich auch noch während meiner Schulzeit, aber ich habe nie mitbekommen, dass es körperliche Angriffe auf Lehrer gegeben hat. Wie kommt das? Liegt das nur an der Erziehung der Kinder?
Also bevor ich anfange, ist immer, wenn man solche Beispiele nennt, das hört sich immer so an, als ob alle so sind und es ist so wenig wertschätzend. Es gibt Kinder, die sich sehr verhaltensauffällig benehmen und die auch verbal aggressiv sind. Körperliche Attacken, muss ich jetzt nachdenken. Ich selber habe noch keine erlebt. Das ist nicht unser Hauptproblem. Und mein Problem ist, über die wenigen, die so sind, also die in dem Bereich, ich habe wenig von zu Hause mitbekommen, noch herausstechen, darüber immer zu reden, ist so die eine Geschichte. Aber es gibt so viele, die einfach so nett sind und da sitzen und einen guten Abschluss machen, über die man nicht spricht. Das wollte ich nur einmal sagen. Also das ist nicht die Basis unserer Schülerschaft, sondern wir haben die Probleme auch und die muss man benennen. Warum das so ist? Ja, ich habe auf jeden Fall, seit 99 bin ich ja an der Schule, verändert das Verhalten der Schülerschaft, dem ich war, auch ganz stark war. Und wenn man einfach Zeitung liest und Ergebnisse von PISA und so weiter, liest man ja, und ich merke es auch immer mehr, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter spaltet in Arm und Reich. Gibt es auch genug Untersuchungen, nicht nur Butterwege hat geschrieben, sondern ganz viele andere. Und das nehmen wir ganz stark wahr. Die kommen jetzt nicht alle aus Altendorf, aber es sind Kinder, die zu Hause einfach nicht die Möglichkeiten haben, die unsere Eltern uns gegeben haben am Tisch. Das heißt, sie werden zum Teil nicht erzogen. Und ich sage auch oft, das sind so unerzogene Kinder im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind nicht ein bisschen frech, so wie wir früher waren. Waren wir natürlich nicht, aber sondern die wissen wirklich nicht, wie das geht, in einer Gruppe miteinander zusammen zu lernen und zu arbeiten, Rücksicht zu nehmen und so weiter. Die sind häufig sich selbst überlassen, werden auf der Straße groß und erzählt das Recht des Stärkeren. Das ist jetzt aber nur so ein Spot auf eine Gruppe von Kindern. Und was mich insgesamt daran so stört, ist, dass man deren Fehlverhalten immer ja so herausragend beschreibt. Ja, guckt mal, die können das ja auch alle nicht. Aber als Land und als Bundesland habe ich ja, nicht als Bundesland, als unser ganzes Land ja auch eine Verantwortung, denen die Möglichkeit zu geben, das zu lernen, also Bildungsnähe zu lernen. Wenn ich dann dafür sorge, dass es so viel Armut gibt in einer so reichen Gesellschaft, also auch wenn das jetzt so groß ist, es ist ja genau unser Thema, dann denke ich, hat unser Staat sich das selbst zuzuschreiben. Und es werden unglaublich horrende Summen an Geldern ausgegeben für Dinge, die nichts mit Bildung zu tun haben. Ich mache jetzt kein Beispiel, weil dann wird das eine andere Diskussion, aber eine Verteilung von Geldern und wen besteuere ich und wen nicht, machen wir es doch mal so konkret, da würde so viel Geld übrig bleiben, dass man uns unterstützen kann, was ja lediglich eine Intervention wäre. Da haben wir ja noch nichts mit Prävention zu tun.
Was so Beleidigungen und Beschimpfungen angeht, das ist ja ein Thema, was man nicht nur an Schulen findet, sondern das wird ja über die gesamte Gesellschaft inzwischen beklagt. Da klagen Polizisten drüber, da klagen Rettungssanitäter drüber. Wir hatten die Vorfälle gegenüber Bademeistern. Und da sagte mir damals ein Experte, das ist auch so eine Art von Anspruchsverhalten bei vielen, die dahinter steckt. Die erwarten nicht, dass der Bademeister kommen darf und mir sagt, irgendwie räum mal hier deinen Dreck weg, sondern die erwarten, dass der Bademeister kommt und den Dreck wegräumt. Also es gibt jetzt Staatsanwaltschaften in Düsseldorf, die befassen sich nur mit so einem Thema wie Beleidigungen, Beschimpfungen gegenüber Polizisten. Das ist erschreckend. Das war früher nicht denkbar. Aber es ist irgendwie, unsere Gesellschaft entwickelt sich in diese Richtung. Denkt einfach nur mal an das Drängeln auf der Autobahn. Das ist auch sowas. Mhm. Keiner nimmt mehr Rücksicht. Also es ist irgendwie, das gilt auch nicht mehr als schick, Rücksicht zu nehmen. Ne? Das ist so ein Zeichen von Schwäche.
Naja, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der mir zum Beispiel Arbeitslosigkeit als persönliches Fehlversagen vorgeworfen wird.
Schwäche quasi, ja.
Als Schwäche, dann ist das erstmal eine Basis, die ich definitiv nicht akzeptieren kann. Und ich kann immer auf die Leute zeigen, du bist selber schuld, kümmere dich doch mal um dich selber, dann schaffst du es. Und wer es nur will, der schafft es auch. Und wir sind längst darüber hinweg, dass wer es nur will, es auch schafft. Also wir sehen das ja bei uns. Wir haben viele Schüler, die wirklich wollen. Und das sind nicht nur die Abiturienten, das sind dann die, wo wir uns nochmal besonders freuen, weil die ja in der Regel mit einer Hauptschulempfehlung kommen und so einen erfolgreichen Schulabschluss machen. Aber wenn es denn die Ersten in ihrer Familiengeneration sind, die so einen Abschluss machen, dann ist es unglaublich schwer, die auf die Uni zu kriegen. Deswegen haben wir auch so, wir sind ja bei den Talentscouts, wo die Kinder, die Jugendlichen persönlich begleitet werden und so weiter. Aber das ist einfach richtig schwierig. Und die Idee der Gesamtschule ist ja die richtige und entsteht ja so aus Willy Brandt-Zeit, und auch Arbeiterkinder müssen eine Chance auf Abitur haben. Und deswegen sollte es nur noch damals Schulen für alle Kinder geben, wo die Leistungsstärkeren den Leistungsschwächeren helfen, was ja auch wieder eine tolle, positive soziale Grundlage ist. Da hat die SPD sich leider nicht gekümmert und das ist ja komplett ausgehebelt. Mhm. Wenn man nicht aufs Gymnasium kommt, hat man schon verloren. Und bei uns, die Eltern wollen alle, dass ihr Kind Abitur macht. Die haben alle verstanden, dass es schwierig ist, mit dem Hauptschulabschluss nicht in die Altersarmut zu gehen. Und das ist schon bitter, dass das nicht ermöglicht wird. Also da bin ich schon sauer drüber.
Siehst du denn auch so einen Unterschied quasi zwischen Gymnasien und jetzt Gesamtschulen von der Situation?
Ja, auf jeden Fall. Also Essen ist da ja ein sehr, tatsächlich sehr krasses Beispiel, weil es sehr viele Gymnasien gibt und sehr wenig Gesamtschulen, und die Gymnasien in der Regel nicht im Essener Norden liegen. Der Hauptteil der Gymnasien liegt ja in den wohlbehüteteren Stadtteilen und Stadtgebieten, und da kann man keinem Kind einen Vorwurf draus machen, aber das sorgt da nicht für eine Vermischung, oder es wird nicht für eine Vermischung gesorgt. Die nächste Gesamtschule, die gebaut wird, es ist richtig, dass eine gebaut wird, aber die geht in Essener Norden, und man muss sich definitiv über Schulstruktur unterhalten, weil ich sorge ja dann eigentlich noch viel stärker für die Teilung, weil wer kann, geht aufs Gymnasium, geht nicht auf die Gesamtschule.
Ja, um vielleicht nochmal eine Zahl einzuwerfen, ne? Es gibt in nördlichen Teilen Essens, wo weniger als 20% der Grundschüler ans Gymnasium wechseln. Und im besseren oder im begüterteren Süden Essens, da sind das Stadtteile, wo es über 85% sind. Das ist eine wahnsinnige Differenz. Ne?
Was ich mich gefragt habe, als ich mir jetzt so zu dieser Sendung ein paar Gedanken gemacht habe, wirkt sich denn auch quasi so eine Marodität der Gebäude jetzt quasi auch auf das Verhalten der Schüler aus? Also, dass man sagt, okay, hier ist ja eh alles kaputt, was soll ich mir jetzt hier noch Mühe geben? Oder die Motivation sinkt dadurch auch?
Also ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte letzte Woche eine Dienstbesprechung in Wuppertal in einem Gebäude, was mich hell und freundlich mit viel Licht, viel hellen Farben und Holz empfangen hat. Und ich fühlte mich sofort gut. Mir ist das so bewusst geworden, weil wir ja immer über Gebäude reden. Und als ich das erste Mal die Bockmühle betreten habe, in unsere Schulstraße, die damals noch viel dunkler war, weil sie nicht gestrichen war, hatte ich das Gefühl, ich muss mich ducken und klein machen. Also ich glaube, das sagt schon alles. Und wenn irgendwo ein Tag an der Wand ist, dann kommt ein zweites, ein drittes dazu. Aber wenn keins da ist und es sieht einfach schön aus und man fühlt sich verantwortlich, mitverantwortlich für dieses Gebäude und gleichzeitig wertgeschätzt, weil es so schön ist, dann lässt man es in Ruhe. Nicht zu 100%, aber eigentlich schon.
Ich habe mal über eine Schulleiterin geschrieben an der Hauptschule in Mülheim, die genau wie Frau Gajewski auch mit dem Talentförderpreis, mit dem Talent Award des Initiativkreises ausgezeichnet war, vor Jahren schon. Und die hatte, als sie an ihre Schule neu als Schulleiterin kam, als erstes Jogginghosen verboten. Das hatte damals bundesweit irgendwie Furore gemacht. Und sie sagte aber, wie wir uns kleiden, das ist ein Ausdruck dafür, welcher Wertschätzung wir uns hier begegnen. Und das ist nicht Freizeit hier, sondern das ist Schule, hier wollen wir was lernen. Und sie hatte unglaubliche Erfolge, natürlich nicht nur damit, dass sie Jogginghosen verboten hatte, aber das stand so als Sinnbild dann dafür. Ne? Die hätte die Schüler viel strenger rangenommen, als es vorher der Fall gewesen war, aber die Lehrer gleichzeitig auch. Sie hatte gesagt, die Schüler dürfen nicht zu spät sein, die Lehrer dürfen nicht zu spät sein. Die Schüler müssen lernen, die Lehrer müssen sich weiterbilden. Ne? Und das fand ich wirklich beeindruckend. Und deswegen meine ich, es spiegelt sich schon, wie so ein Gebäude aussieht, wie Lehrer, Schüler auftreten, dann auch im Verhalten wieder.
Auf jeden Fall. Also bei uns darf man sich nicht zu schick anziehen, wenn man so viele Meter zurücklegen muss oder, nein, Scherz, alles gut. Natürlich sind wir da Vorbilder.
Ute, du hast ja auch mit einer Lehrerin gesprochen, die von einem Schüler attackiert worden ist. Sie hat darum die Schule verlassen, leidet aber immer noch sehr unter diesem Vorfall. Was ist denn da genau passiert?
Ja, wir hatten ja für die große Geschichte, die wir gemacht haben, Lehrer gesucht, die Gewalt erlebt hatten. Da war Ausgangspunkt gewesen die neue Statistik vom Landeskriminalamt, wonach irgendwie im letzten Jahr 453 Straftaten gegen Lehrer gemeldet worden waren. Dann hatten wir versucht, Betroffene zu finden, was unglaublich schwierig war. Also wir haben jede Menge Kontakt zu Lehrern gehabt, die gesagt haben, ja, ist mir passiert, ich war im Krankenhaus, hat sich niemand gekümmert. Keiner war aber bereit zu reden. Die Gespräche fingen oft auch mit, ich bin verbeamtet und so. Und dann hatten wir einen Facebook-Aufruf, da meldete sich dann diese Lehrerin tatsächlich, die vor 5 Jahren von einem 13-jährigen Schüler verprügelt worden ist. Der hatte, das hat sie erzählt, sie hatten gerade kurz vorher seine Schuhe bewundert, seine neuen Schuhe und festgestellt, dass die Schuhgröße 46 waren. Es muss halt ein großer, kräftiger Schüler gewesen sein, es war eine Förderschule und der hatte auf dem Schulhof irgendwie 2 andere Schüler mit einem Feuerzeug bedroht. Die beiden anderen Schüler waren auf den Baum geklettert oder auf dem Weg auf den Baum. Sie wollte die Situation schlichten. Es eskalierte aber immer weiter. Es flogen an Äste. Sie fühlte sich bedroht und hat dann letztendlich um Hilfe gerufen im Sekretariat mit ihrem Handy und erzählte noch, dass sie an der Stelle zum ersten Mal froh gewesen war, dass ihr Handy dabei hatte, weil sie es nämlich eigentlich dämlich gefunden hatte, dass an ihrem ersten Schultag an dieser Schule eine Kollegin gesagt hatte, und denk dran, geh hier nie ohne Handy aus dem Zimmer, du wirst es hier brauchen. Und sie hat sich gesagt, wofür brauche ich ein Handy? Dann hat sie also im Sekretariat um Hilfe nachgefragt und wollte aber warten, bis da irgendwas passierte, und kriegt dann noch mit, wie sie da so wartet, dass der Schüler sagt, wir wissen, wo du wohnst. Und im nächsten Moment wird sie von dem verprügelt. Kollegen haben sie dann ins Krankenhaus gebracht hinterher, hatte Prellung, nichts wirklich, also keine bleibenden körperlichen Schäden. Sie sagt, es sei auch alles super gut gelaufen. Kollegen haben die Polizei gerufen, Psychologin wurde eingeschaltet. Das Finanzielle wurde geregelt, die Schulleitung hätte Blumen geschickt, was andere Lehrer mir erzählt hatten, wo offenbar nicht der Fall gewesen war. Sie hat eine Traumatherapie begonnen, abgeschlossen und ist dann war lange krankgeschrieben, ist dann wieder zurück in den Unterricht gekommen, auch wohl wirklich wollte das auch wieder, es ging einfach nicht, sagt sie. Sie hatte das immer im Hinterkopf und hatte Angst. Sobald jemand hinter ihr war, auch im Privaten, ist es bis heute geblieben, das ist 5 Jahre her, sie hat immer noch Angst, wenn irgendjemand in ihrem Rücken steht. Und ich war überrascht, sie hatte sich gemeldet und war bereit, darüber zu erzählen, wie schwer ihr das gefallen ist. Also sie hat das wirklich unter Tränen erzählt, er stockte oft die Stimme und das wirkte nach. Also sie hat es probiert, es ging nicht, sie hat die Schule gewechselt. Also sie wollte nicht mehr an der Förderschule arbeiten, wobei sie das Konzept ausgesprochen gut findet. Sie sagt, das Verschwinden der Förderschule nannte sie eine große Tragödie. Unterrichtet jetzt an der Grundschule, in der 1. Klasse. Lehrer macht ihr immer noch Spaß, sagt sie, aber alles andere ging nicht mehr. Und ich fand das wirklich erschreckend oder beeindruckend, wie lange sie darunter leidet jetzt schon.
Am Ende werden wir damit mit der Problematik ja schon, also wir, sag ich mal, als gesprochen für die Lehrer und Lehrerinnen, schon auch alleingelassen. Also es ist ja, wessen Versagen ist es denn, dass sowas passiert? Die Lehrerin ist nicht klargekommen und die muss das alleine ausbaden am Ende. Das heißt, es gibt keine systemische Steuerung, dass man sagt, wir müssen grundsätzlich etwas ändern, damit wir A, unser Personal schützen und auch mit den Kindern so umgehen, dass prognostisch weniger passiert, also perspektivisch in 20 Jahren in einer Generation.
Das sagte sie auch, das sei nicht das Problem einzelner Schüler. Das ist nicht so, sagte sie, dass die Schüler immer schlimmer werden. Es sei einfach ein strukturelles Problem. Und nach dem, was ihr passiert war, hat sie viel geredet und hat dann erfahren, dass an ihrer Schule es 2 ähnliche Vorfälle vorher gegeben hatte, von denen sie nichts wusste. Die Schulleitung ihr verschwiegen hätte. Ja, und sie sagt, dieses Problem würde überhaupt totgeschwiegen. Ja. Also da wollten die Schulen nicht drüber reden, weil die über ihren Ruf fürchten. Also sie fürchten, dass dann eben auch Anmeldungen ausbleiben. Es ist ja auch so gewesen. Es ist in diesem Jahr, glaube ich, in Dortmund, Duisburg.
Nee, in Dortmund war der Fall mit dem Lehrer, der rausgegangen ist und von drei Schülern da quasi.
Ja, wo jetzt die Anklage läuft, genau. Es gibt in Menden was. In Menden hat eine Mutter, genau, die Mutter eines Schülers, die Lehrerin geohrfeigt und die sind damit an die Öffentlichkeit gegangen und die Schule hatte danach geringere Anmeldezahlen. Und das fürchten schon, oder sie fürchten, dass die guten Familien wegbleiben. Und die betroffenen Lehrer selbst wollen oft wohl auch das, was sie erlebt haben, einfach schnell vergessen und abschließen. Deswegen wird das unter den Teppich gekehrt. Und diese Lehrerin, mit der ich gesprochen hatte, sagte, die Landesregierung will das nicht wahrhaben.
Keine, also nicht nur die jetzige, sondern auch die Vorgänger. Also es ist egal, welche Partei gewählt aber wurde.
Wäre es denn dann quasi sinnvoll, wenn man dann auch überlegt, dass man Coaches einstellt für Lehrer auch, wie man in solchen Situationen besser reagieren könnte, damit es nicht dazu kommt?
Man muss nicht nur an die Symptome gehen, sondern an die Ursachen.
Ja, klar, das natürlich.
Also wir Kollegen von uns schreiben Überlastungsanzeigen, ganze Teams, aufgrund der schlechten sonderpädagogischen Ausstattung. Nicht die da sind, das Personal ist schlecht, sondern es ist einfach zu wenig und die Kinder sind zu schwierig. Im Grunde kommt als Antwort ein Fortbildungsangebot zu diesem Thema. Und zwar ein Fortbildungsangebot, wie bin ich in der Lage, mit Stress gut umzugehen. Und das ist dann so ein Punkt, da reg ich mich tierisch auf. Natürlich hilft mir das persönlich in einem stressigen Job, wenn ich mich da fortbilde, aber es ändert nichts an der Situation. Und wie viel Fortbildung wollen sie denn noch anbieten, ehe man gesamtgesellschaftlich so eine Situation einfach in die Hand nimmt, ausspricht, was ist und dann dafür sorgt, dass sich Chancen für solche Kinder verbessern. Wenn ich keine Perspektive habe und ich komme dann an diese Schule, wollte da womöglich nicht hin, habe eine Hauptschulempfehlung und schlechte Noten und kriege dann meine Anerkennung nicht in diesem schulischen Bereich, in dem familiären Bereich nicht und ich habe Schwierigkeiten, Freunde zu finden. Dann haben wir alle drei Kriterien nach Heidmeier erfüllt, um auf jeden Fall ein nicht erfülltes Leben zu haben. Was auch immer daraus noch wird, da muss ich doch rangehen an die Situation.
Ja, es geht ja noch viel schlimmer. Diese Lehrerin erzählte mir, dass sie auf Fortbildung gewesen ist, wo der Lehrer lernt, wie er sich auf dem Elternabend setzen muss oder positionieren muss im Raum, damit er schneller rauskommt, wenn die Situation eskaliert.
Das
kann doch nicht wahr sein. Also das kann nicht die Lösung des Problems sein. Und ich finde, alle erfolgreichen Schulmodelle und die Bockmühle ist ja auch eine ausgezeichnete Schule, die drehen sich immer um den einen Punkt Wertschätzung. Man muss die Schüler ernst nehmen, sie wertschätzen, auf ihre Stärken gucken und nicht auf ihre Schwächen. Ich glaube, das ist, könnte
das funktionieren. Und wenn nur wir das tun, dann kann man sich so richtig vorstellen, dann laufen die Schüler morgens so unter die Käseglocke, die wir dann so ein bisschen öffnen, dann findet, wir haben auch Probleme, es ist ja nicht so, aber es findet, eine grundwertschätzende Haltung ist einfach da, anders kann man sowieso nicht arbeiten. Da bekommt man auch ganz viel zurück. Dann gibt es einen demokratischen Rahmen, die müssen sich an Regeln halten und weil die das nicht können, haben wir auch ganz viel Ärger und müssen denen das beibringen und es kostet sehr viel Kraft. Dann ist tagsüber die Glocke zu und dann wird die wieder so gelüftet und die Schüler gehen dann nach Schulschluss raus und dann vergessen die alles. Und ich habe es auch erlebt, dass die alles vergessen, wie respektlos die in einer Situation, wo Polizei anwesend war und wir dazugeholt wurden, wie respektlos die mit der Polizei umgehen, unfassbar. Und das war wirklich unfassbar. Dann kamen der damalige Stellvertreter und ich in diese Situation, die sich neben der Schule abspielte. Polizei war vor Ort und die Schüler haben Abstand genommen von der Polizei, sind ruhig geworden und haben vernünftig geredet. Und das heißt jetzt nicht, wir sind so toll, sondern das heißt, dass die innerhalb der Glocke ja bereit sind, Regeln zu akzeptieren und auch Menschen zu respektieren. Und aber weg von der Glocke wieder nicht. Also fehlt doch gesellschaftlich irgendwas. Liegt ja auch nicht an dem Polizisten, der war super. Ja.
Bei euch gab es in dem Sinne noch nicht so drastische Fälle von Gewalt an Lehrern. Also dass irgendwie ein Schüler handgreiflich geworden ist.
Na, es kommt schon mal zu Situationen, wenn ich bin jetzt 1,68 und wenn ich jetzt wo zwischengehen wollte und einer regt sich gerade tierisch auf und ist einen halben Kopf größer als ich, dann ist das definitiv eine bedrohliche Situation. Es ist die Frage, wie ich damit umgehe. Mein Job ist ja in erster Linie zu deeskalieren. Also es gibt definitiv schon mal Situationen, in denen es eng wird und man sich durchaus mal bedroht fühlt. Wenn man einen Schüler bittet, er soll beiseite gehen und er tut's nicht. Da sind wir schon dabei. Was ist in der Art und Weise, wie die sprechen manchmal? Ist eine Frage von Definition von Aggression. Ist nicht eine Frage von, aber Sprache ist ja auch aggressiv. Und auch das bedroht. Und diese sprachliche Verrohung, die finde ich ziemlich schlimm, weil sich ziemlich schlimm anhört. Und das Schlimme ist, dass die Schüler das gar nicht schlimm finden. Für die ist diese Sprache
allgegenwärtig.
Nicht nur, hey Alter, die sprechen so miteinander. Und es gibt keinen Unterschied mehr. Die Jugendsprache auf der Straße haben wir früher auch gemacht, aber wenn ich in die Schule gegangen bin, habe ich bestimmte Worte einfach da gegenüber Lehrern nicht benutzt. So, diese Barriere verschwindet.
Also viele Lehrer erzählen uns, dass so Beleidigungen, Bedrohungen, so Ausfälle in der Sprache zum Alltag gehören. Also, dass das nichts besonders Erwähnenswertes ist.
Was wäre denn, wenn, weil jetzt Ute auch angesprochen hatte, dass viele Schulen das gar nicht dann so heraustragend, wenn es so einen Fall gibt, dass quasi ein Lehrer angegangen worden ist oder wirklich auch Gewalt angewendet wurde. Wie wäre das denn an eurer Schule? Würdet ihr damit an die Öffentlichkeit auch gehen? Sagen wir mal, dass es jetzt einen härteren Fall gegeben hat, dass ein Lehrer umgehauen wurde, jetzt als Beispiel. Wie würdet ihr damit umgehen?
Also ich bin froh, dass ich damit noch nicht umgehen musste, aber es ist gehört so zumindest zu meiner persönlichen, wenn man das Strategie nennen kann, nenne ich, sage ich mal, Ehrlichkeit, darüber zu reden, wie es ist. Ich habe ja die Verantwortung, für die Gesundheit aller gerade zu stehen, also aller Schüler und aller Kollegen. Und das kann ich ja dann in dem Moment nicht. Kann ich das dann bei dem nächsten Fall, wenn einer passiert ist, weiß ich nicht. Insofern würde ich, wäre das definitiv für mich nichts, worüber man nicht spricht. Also andersrum, natürlich würde ich drüber sprechen. Weil das ein Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung ist, die wir dann auch nicht mehr aushalten können. Aufhalten sowieso nicht.
Ja, wobei das meiner Erfahrung zufolge schon die Ausnahme ist. Also es fiel uns unglaublich schwer, Ansprechpartner für unsere Geschichten zu dem Thema zu finden. Und ich war wirklich beeindruckt, wie offen du und deine beiden Lehrer, die auch mit mir gesprochen haben, geredet haben und wie wenig Angst vor Repressalien darüber gekommen ist. Wobei,
es gibt
ich weiß,
anderen,
und das hattest du auch gesagt, genau, du hast es gesagt, die finden sowieso keinen anderen Nachfolger für mich. Ich weiß, dass das aber auch nicht so, also vom Gefühl her nicht so locker ist, wie es rübergekommen ist. Also ihr sagtet schon, dass ihr auch Schiss habt, ne?
Naja, hab ich schon. Also ich möchte keinen von unseren Herzblutlehrern verlieren, der so gut arbeitet, nur weil er die Wahrheit sagt. Und also ich finde ja nicht, dass ich mich weit aus dem Fenster hänge, weil ich finde, um eine Situation zu verbessern, gehört es, dass man die beschreibt. Das ist der Punkt eins. Und wir sind ja immer nur noch bei der Beschreibung. Also ein Hilferuf, das wäre wie damals Rüttli, wenn es gar nicht mehr geht und man Waffendetektoren an der Tür hat. Und dann ist eben auch keine Lösung, nur Rüttli neu zu erfinden mit einem neuen Kollegen im neuen Gebäude und so weiter und so weiter, sondern also es bleibt dabei, dass ich mit der gesellschaftlichen Situation, so wie sie ist, nicht zufrieden bin und dass das nicht meine Verantwortung ist, sondern die unseres Landes. Und da muss ich ein bisschen was anderes wollen.
Ein weiteres Phänomen für euch an der Schule ist ja auch, dass die Sache mit der Clan-Kriminalität, also darüber haben wir auch schon mal in der Folge hier beim Nah und Direkt gesprochen, zwar in der ersten und zwar auch sehr ausgiebig, aber die Gesamtschule Bockmühle liegt ja genau in einem Gebiet, in dem es viele Mitglieder von kriminellen Familienclans auch gibt, im Stadtteil Altendorf, und einige der Kinder aus diesen Familienclans gehen ja auch auf eure Schule. Das hat ja auch durchaus auch schon zu Problemen geführt, beispielsweise dass Polizeieinsätze an der Schule waren. Warum kommt es zu solchen Einsätzen? Also ist das dann auch, was du schon angesprochen hattest mit dieser Glocke, und dann nehmen die diese Glocke auch so wahr, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also jetzt so mit der Frage geraten wir ja so in diese Richtung, wo ich dann immer überlegen muss, sage ich da jetzt was zu oder nicht? Clan-Kriminalität an der Bockmühle. Also wie mein Kollege gesagt hat, natürlich sind Kinder dieser Eltern auch bei uns. Und wenn die nicht erzogen sind oder nicht wissen, dass sie sich uns gegenüber respektvoll verhalten müssen und den Ball flach halten, dann gibt es Probleme mit denen, wie mit anderen auch, wie an anderen Orten auch. Also ich will es nicht beschönigen, aber ja klar ist das ein Problem. Wenn die ganz andere Erziehungsvorstellungen haben, ganz andere Vorstellungen von Werten und von Respekt, dann kracht das natürlich, wenn ich so einem begegne, der mir seinen Namen nicht sagt und sich weigert, irgendetwas zu tun, was ich jetzt für die Sicherheit aller anordne, dann gibt es ein Problem und eine Auseinandersetzung. Und die haben wir auch, natürlich. Aber wir haben nicht 1000 Polizeieinsätze in der Schule. Aber wir holen auch schon mal Polizei, klar.
Wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, also muss ich gestehen, was ich im Wahlkampf immer auch gerne mit wahrgenommen habe von den Parteien, ist ja diese Digitalisierungsoffensive. Ich finde das ein bisschen fehlplatziert, wenn man sich jetzt überlegt, was eigentlich für Baustellen alles an den Schulen noch sind. Das fehlt an Personal, die Gebäude sind marode, dann auch in Anführungszeichen diese Verrohung von den Jugendlichen. Das sind ja an sich erstmal Baustellen, die abgearbeitet werden müssten, oder wie seht ihr das?
Also die Lehrerin, die verprügelt worden war, der habe ich genau diese Frage gestellt und die sagte mir, ohne Unterstützung gehen wir unter. Und das ist dramatisch für die guten wie für die schwierigen Schüler und wir brauchen keinen PC für jeden Schüler. Wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen mehr Sozialarbeiter, wir brauchen mehr Psychologen an unseren Schulen.
Also für den Ist-Stand jetzt würde ich das definitiv unterschreiben. Wir haben engagierte Klassenlehrer, die mit ihren Klassen tatsächlich immer erstmal, macht man aber an vielen Schulen, Regeln erarbeiten, wie gehen wir miteinander um. Die brauchen da aber länger für, weil es gibt ja dann eine aufgeregte Pause, irgendein Konflikt, der muss geklärt werden. Das heißt, ich sage das mal immer noch, wir sind immer noch Beziehungsschule und mein Vorgänger hat mal gesagt, wir sind alleinerziehende Schule und in dem Sinne, bevor die so ein Gerät benutzen, muss man denn erstmal beibringen, wie hält man jemandem eine Tür auf? Also ich mache es jetzt mal plastisch. Und das andere ist, ihre Geräte, die sie ja alle haben, benutzen sie ja, aber nur auf der Ebene Kommunikation und die entsprechenden Apps dazu und die Probleme, die es dann dabei gibt, die tragen die mit in die Schule. Insofern sind wir mit dem Thema beschäftigt, dass sie damit eigentlich nicht umgehen können. Es gibt ja tausend Untersuchungen, also ein paar, eine habe ich gelesen, wo es darum geht, macht das überhaupt Sinn? Also es wird ja immer geschrien, Digitalisierung, Digitalisierung, aber ja, ist es sinnvoll? Können die Kinder damit umgehen? Gibt es nur noch Berufe, die später in diesem Bereich gehen? Das wissen wir noch nicht so genau, aber klar ist auf jeden Fall, je geringer der Bildungshintergrund der Kinder, umso schlechter können sie mit den Medien umgehen. Also ein Gymnasiast kann, sagen wir mal in der Schule, der hat sein iPad, sitzt da und tut so, als ob er arbeitet und dann kommt der Lehrer und dann ist er durchaus in der Lage, ganz schnell so zu zeigen, er hat doch ganz wichtig recherchiert, hat aber eigentlich an seinem Spiel weitergespielt. Der weiß aber, was er tut. Der Unterschied in der Bildungsferne ist, dass sie das andere nicht können, das recherchieren und sie wissen, kennen diesen Unterschied nicht. Und denen das beizubringen, ist ja im Grunde das gesamte soziale Paket, was wir ja schon versuchen. Und da brauche ich eigentlich nicht sofort das iPad. Ein iPad ist ein Spielgerät, da habe ich immer ein Problem mit. Wenn, dann sollten es die Laptops sein. Mhm. Und wir haben auch so ein Angebot und wir sollten sagen, was wir haben sollen. Da habe ich gesagt, ich hätte gern einen Laptop und wir sehen die Kollegen das ja auch. Und dann gab es das Problem, dass wir keinen Raum haben, wo wir diesen Wagen hinstellen können, weil das wird ja dann warm, dann gibt es Brandschutzmöglichkeiten. Also muss man einhalten und es war ein bisschen schwierig. Aber sich da nur so drauf einzuschießen, das finde ich definitiv falsch. Also was soll's, wenn es oben durchrechnet, dann nehme ich sie um mich trocken zu halten und halte sie über den Kopf oder keine Ahnung, finde ich nicht so passend.
Wenn es wasserdicht sind quasi.
Ja, genau.
Okay, ich fasse da mal kurz zusammen. Schulen sollten Orte sein, an denen es Spaß macht zu lernen und an denen sich Schüler auch wertgeschätzt fühlen. Dies funktioniert an sich auch dadurch, dass genug LehrerInnen da sind, aber auch, wenn das Schulgebäude nicht komplett auseinanderfällt. Beim Stichwort Gewalt sollten nicht nur die Symptome behandelt werden, sondern es muss sich wohl auch grundlegend etwas in der Gesellschaft ändern. Denn das Verhalten der Gesellschaft färbt eben auch auf das Verhalten der Schüler ab. Ich bedanke mich bei euch beiden für das sehr aufschlussreiche Gespräch und natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr auch einmal eine Rückmeldung oder Anregung zu unserem Podcast habt, schreibt uns einfach eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Und wenn ihr keine Folge von unserem Podcast verpassen wollt, könnt ihr ihn unter anderem auch auf Spotify abonnieren. Einfach Nah und Direkt in das Suchfeld eingeben und schon landet ihr auf der Seite von unserem Podcast. Die nächste Folge von Nah und Direkt gibt es dann am kommenden Freitag. Macht's gut!